Einfach futsch, zumindest verschollen. Markus Lüpertz sucht 152 Werke, Anselm Kiefer 87, Renate Graf 103. Und die deutsch-chinesische Sammlerin Maria Chengtu sucht sie alle, sie gehören ihr nämlich. Doch sie hat die Kunst einem dubiosen chinesischen Geschäftsmann gegeben, um Ausstellungen zu organisieren, und nun ist die Sammlung weg. Die Süddeutsche Zeitung hat den Thriller um die Werke zeitgenössischer Künstler, die in China spurlos verschwunden sind, zuerst beschrieben, auf einer kompletten Seite. Zu besichtigen ist das böse Ende einer Partnerschaft. Auf der einen Seite die Map Collection, das ist die Sammlung von Maria Chengtu. Und auf der anderen Seite die Bellart GmbH, das ist, nein, das war die Firma von Ma Yue. Inzwischen ist sie liquidiert. Die Stuttgarter Zeitung beschreibt Herrn Ma als schlitzohrigen Geschäftsmann und mutmaßlichen Hochstapler, der mit Geschäften von Rohstoffhandel bis Fußmassagesalons in Deutschland zu Geld kommen wollte. Vor einigen Jahren kam er auf die Idee mit der Kunst. Schließlich gibt es im Reich der Mitte auf dem noch jungen Kunstmarkt eine extrem wohlhabende Käuferschicht. Viel spricht für Unterschlagung in ganz großem Stil. Markus Lüpertz flog selbst nach Peking, um womöglich vor Ort etwas Neues über den Verbleib seiner Werke zu erfahren, und kritzelte auf der Pressekonferenz zum Kunstkrimi entnervt vor sich hin. Es ist ein Weihnachtsengel, meldete die Süddeutsche, durchaus martialisch. Ein Lüpertz in China wenigstens, der nicht verschollen ist. Aber auch die Sammlerin macht eine merkwürdige Figur. Es gibt keinerlei Verträge über den Verleih, alles mündlich geregelt, sozusagen per Handschlag besiegelt, wie beim Viehhandel auf dem Ochsenmarkt. Mit einem Unterschied. Da gilt's. Warum man Kunst im Wert von 300 Millionen einfach so, ohne Vertrag und Rechnungen, weggibt, das muss man vielleicht auch nicht verstehen. Ewig unverstanden fühlt sich Peter Handke, wenn es um seine Sicht auf Serbien geht. Dass es ihm auch nicht gelungen ist, sich zumindest verständlich zu machen, kann oder will er nicht sehen. In einem großen Zeitgespräch mit Ulrich Greiner formuliert es der umstrittene Literaturnobelpreisträger so: Die literarische Sprache ist die natürliche. Sie ist die Sprache des Menschen, des Gefühls, der Vernunft. Und später heißt es, kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar, kein einziges. Das ist Literatur. Gerrit Bartels bescheinigt Handke ziemlichen Starrsinn und kommentiert im Tagesspiegel, man könnte es so sagen, es war nicht Peter Handke, der da in den 90er Jahren nach Serbien und in den Kosovo gefahren ist. Nein, es ist ein anderes Ich, eben der Erzähler seiner Jugoslawienbücher. Handke versetzt all das, was ihm an konkreter politischer Fragwürdigkeit vorgeworfen wird, in einen poetisch überhöhten Vorstellungsraum. Lustig immerhin, wie er in der Zeit von seinen Befürchtungen vor der Literaturnobelpreisvergabe spricht. Ich hatte befürchtet, sie geben den Preis an jemanden, den ich für ein Arschloch halte. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung widmet sich der Eskalation in Hongkong und spricht von einem Ohnmachtsstrudel. Hier gäbe es keinen von vornherein feststehenden Punkt, von dem her sich das Gewirr auflösen ließe. Allein von einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt, einer der Forderungen der Demonstranten, die zudem ganz in der Logik des Hongkonger Justizsystems läge, von einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt könnte man erhoffen, dass sie auf Dauer etwas Vertrauen wiederherstellt. Natürlich könnten sich dann auch die Aktivisten von einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht ausnehmen, schreibt Max Simons. Der Tagesspiegel spricht mit dem chinesischen Exilkünstler Badiou Chao über das Tiananmen-Massaker und über die heutigen Proteste. Für den Cartoon-Zeichner gilt, Hongkong kämpft für die Freiheit von China. Badiou Chao hofft wie viele Hongkonger Demonstranten auf den Westen. Zitat, es geht nur mit Wirtschaftssanktionen. Wer Geschäfte mit China macht, muss auf die Menschenrechte beharren. Nicht nur wegen Hongkong, auch wegen der Uiguren oder Tibet. Mit Spaß ernst machen, das konnte der Architekt und Karikaturist Gustav Peichel, und unter dieser Überschrift erinnert die Frankfurter Allgemeine Zeitung an den Österreicher, der mit 91 Jahren gestorben ist. Als Architekt war er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Vertreter seiner Zunft. Als Karikaturist nahm er alles auseinander, was die Gesellschaft seinerzeit so an Dingen und Undingen produzierte, Architektur eingeschlossen. Die Karikatur sei das Ventil, das ihm den Psychiater ersetze, sagte Gustav Peichel einmal, das zitiert der Spiegel. Vor allem für die Süddeutsche Zeitung arbeitete Gustav Peichel unter dem Pseudonym Hieronymus. Andrean Kreie und Gerhard Matzig beschreiben in ihrem Nachruf seine fein gezeichneten Kommentare so: Da sieht man nicht nur die scharfen Beobachtungen aus dem Politikbetrieb, sondern auch die zarten Seitenblicke auf den Alltag und das Großstadtleben, die mit seinem Stift eine bittersüße Vergeblichkeit bekamen, deren Bewohner sich an einer Moderne abmühten, die er mit seinen Entwürfen so souverän im Griff hatte. Gustav Peichels Motto galt dem Zeichnen wie dem Bauen und dem Leben sowieso. Er hatte sich von Karl Valentin ausgeliehen. Leicht ist schwer was.